Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Wolfram Eilenberger, Philosoph und die Nummer 10 in der Autoren-Nationalmannschaft. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben gerade gegen Norwegen gewonnen bei der Frankfurter Buchmesse.
Ja, das stimmt. 5-3.
Ja. Und ich habe richtig gesehen, Otto Rehhagel ist Ihr Trainer?
Das war so. Otto Rehhagel hat uns eingestellt mit kontrollierter Offensive. Hat auch super geklappt.
Okay. Rehhagel. Hooligans gibt es aber nicht bei Ihren Spielen, oder?
Nö, wir sind froh, wenn wir Zuschauer haben.
Ich frage das, weil wir uns heute unter anderem über Hass im Internet unterhalten werden. Also in gewisser Weise die Hooligans an der Tastatur. Was die Bundesregierung dagegen zu tun gedenkt, dazu gibt es neue Pläne, über die kann man diskutieren, aber auch vielleicht über den einen oder anderen Gedanken mehr, der dahinter steckt. Und natürlich die große alte Frage der Regulierung und der Zensur. 9 Punkte legt die Bundesregierung heute auf den Kabinettstisch, beziehungsweise sie hat es bereits getan und auch verabschiedet, im Kampf gegen den, wie es in den Nachrichten heißt, Rechtsextremismus. Das ist ein wahrscheinlich noch einigermaßen frisches Labeling, das man dazu gefunden hat. Wolfram Eilenberger hier heute bei mir zu Gast, der Philosoph, weil das eben auch das große Thema ist. Man kann aber auch, glaube ich, zusammenfassen, das ist insgesamt ein Maßnahmenpaket, das sich mit politischem Extremismus befasst, dagegen vorgehen will. Härtere Maßnahmen beispielsweise gegen Hass und Hetze im Netz. YouTube, Facebook, Twitter, all diese Plattformen sollen zum Beispiel künftig nicht nur wie bisher Hasskommentare löschen. Sie sollen Volksverhetzung und Morddrohungen auch verpflichtend der Polizei melden müssen. Applaudieren Sie, schütteln Sie mit dem Kopf, ob der Gefahr, dass eben auch da Zensur drin liegen könnte, oder haben Sie erstmal Fragen daran?
Na, es wird wenige Menschen geben, die sich als offene Anwälte des Hate Speech im Internet darstellen. So einer wäre ich auch nicht. Ich glaube, wir sollten einen Schritt zurücktreten und beobachten, was die letzten Monate passiert in der westlichen Welt. Und ich glaube, wir können sagen, die Regulierung ist zurück. Der Drang, mit Regeln den öffentlichen Raum, den öffentlichen Markt, insgesamt das gesellschaftliche Geschehen regulieren zu wollen, der ist wieder da. Und man kann sagen, dass das eine Bewegung ist, die jetzt fast 30 Jahre lang in einer Form der Regelzurücknahme, in einer Deregulierung endete. Und der Wunsch in allen Bereichen, sei es bei der Miete, sei es im Internet, sei es in vielen anderen Bereichen, die Regeln zurückzuhaben, der Staat als Regelimplementierer, die sehen wir. Und ich glaube, was wir jetzt im Internet sehen, ist eine Ausprägung dieses Drangs, weil wir haben das Freiheitsversprechen der Plattform gehabt, als demokratiefördernd, als entgrenzend, als kommunikationserhellend. Daran glaubt heute niemand mehr und jetzt werden wieder Regeln entlassen.
Der Wunsch ist da, folgt der Notwendigkeiten, weil wir merken, da gab es Entgrenzungen. Wenn wir über die Wirtschaft reden würden, dann wären wahrscheinlich alle sofort dabei. Oder nicht alle, aber viele, vielleicht Christian Lindner nicht, aber wenn wir sagen, die neoliberale Zeit, wo ganz viele Regeln weggelassen wurden, der Kapitalismus entfesselt wurde, dass man da zurückkehren muss, ja, Applaus. Mhm. Aber Sie haben es ja gerade geweitet. Das ist also auch etwas, wo wir sehen, dieser libertäre Ansatz im Netz ist zu weit gegangen.
Wir haben ja in unserer Kultur eine doppelte Entgrenzungsbewegung, die gleichzeitig ausbrach. 1989 fiel die Berliner Mauer, 1989 kam das World Wide Web in unsere Welt. Das heißt, es gab eine kommunikative Entgrenzung und eine wirtschaftliche Entgrenzung, die beide gleichzeitig verliefen. Und was wir gesehen haben, ist, dass die kommunikative Entgrenzung mit der wirtschaftlichen einherging, dass diese Liberalisierung des Marktes in der Digitalisierung diese Monopole hervorgebracht hat, die wir bei Google, bei YouTube, bei vielen anderen Plattformen sehen. Und jetzt wird zurückreguliert. Das heißt, ich würde nicht einmal so weit gehen zu sagen, wir können das Wirtschaftliche vom Gesellschaftlichen trennen, weil in der kulturellen Konstellation, in der wir sind, gehen die eigentlich einher.
Mhm. Aber in beiden Feldern, wahrscheinlich in allen Feldern, kann man sich natürlich auch fragen, wer hat eigentlich die Kraft, wer hat auch die Autorität, diese neuen Regeln zu finden und sie auch zu implementieren. Wir sehen das ja ganz konkret jetzt in diesem Fall Hate Speech. Wir haben da nichts zu tun mit, wie vielleicht früher, Verlagshäusern, die irgendwo auffindbar wären in irgendwelchen deutschen Städten mit verantwortlichen Strukturen. Wir haben meistens große amerikanische Konzerne weit weg. Und man muss da politisch ran mit dem Instrumentenkasten des Nationalstaates.
Ja, der ist dort unzureichend, kann man sagen, die Zugriffskraft des Nationalstaates, hat natürlich mit diesen Entgrenzungen, die wir auch Globalisierung nennen, zu tun. Und man gerät da sehr schnell an Grenzen, sicher auch mit diesem Gesetz, was dort eigentlich geleistet werden kann. Und es ist interessant, weil Sie vom Neoliberalismus sprachen. In den 30er Jahren gab es eine Überbewegung der Regulierung in der westlichen Kultur durch den Nationalsozialismus, durch den Stalinismus, durch Formen staatlicher Regulierung, die ganz stark waren. Und dort bildete sich damals eine Bewegung der sogenannten Neoliberalen, die sagten, wir brauchen mehr Freiheit, wir brauchen sie aber in Regeln. Mhm. Und es ist eine paradoxe Wendung unseres Sprachgebrauches, dass wir die Entgrenzung mit dem Neoliberalismus verbinden, weil damals waren die Neoliberalen, die sagen, wir brauchen genau diese eingebettete Freiheit und vielleicht brauchen wir sie heute auch wieder.
Mhm. Also der Begriff hat sich etwas emanzipiert und wurde dann vor allem auch zum politischen Kampfbegriff.
Oder missbraucht, kann man sagen.
Ja, er ist so schön kurz, er ist so schön einfach. Man kann viele Worte verlieren.
Und
man
hat
kann,
das Neo,
ist auch und man toll. Kann, genau, man kann einfach sagen, Neoliberalismus und alle wissen, das ist irgendwie falsch. Aber interessant dieser Vergleich, den Sie aufmachen mit den 30ern. Wir wissen, vorher waren die 20er. Sie haben sich ausgiebig mit den 20ern auch beschäftigt in Ihrem letzten Buch Zeit der Zauberer, da eher mit der philosophischen Komponente. Aber letztendlich auch eine Zeit, die ganz viele neue Freiheiten, auch Entgrenzungen mit sich gebracht hat.
Absolut. Also das war eine sehr zentrifugale Zeit, auch medial. Das Radio, das Fernsehen, das Kino, die Information zirkulierte schneller, die Emanzipationsbewegung kam stark voran. Das heißt, der Freiheitsschub der 20er Jahre, der sehr viel soziale Energie frei werden ließ, der hat in den 30er Jahren zu einer Art Schubumkehr geführt. Und da war der Staat, das Regularium und die Kontrolle von Information und Wirtschaft durch den Staat, durch starke Regelsysteme, ein sehr starkes Element. Und so kann man sagen, dass wir mittlerweile auch in einer Bewegung sind, in der diese Deregularisierung, diese Zentrifugalkraft vielleicht ausschwebt und wir ein eher zentripetales, zentrierendes Bedürfnis in der Gesellschaft haben.
Aber wenn wir uns diese Schubumkehr anschauen, da gab es in den 30er Jahren eigentlich nur ein demokratisches Vorbild, die Vereinigten Staaten, aber auch mit ganz viel
Da gab es auch den New Deal, da hat die Staat auch stark eingegriffen in die Wirtschaft.
Aber wenn wir uns den europäischen Kontinent angucken, da gab es im Prinzip zwei Antworten. Es gab vor allem den Faschismus, den Nationalsozialismus, Italien, Deutschland, andere. Es gab die kommunistische Antwort darauf. Jetzt hoffe ich, Sie können sagen, bei der Schubumkehr, die wir jetzt beobachten, dass es eine zivilisatorisch-demokratisch grundverfasst ist, wo wir merken, die Demokratien erkennen, wir müssen nachregulieren, wir müssen sozusagen den Ordnungsrahmen wieder stärken, damit es eben nicht die anderen tun.
Ja, ich glaube, das kann man nur situativ entscheiden. Der Soziologe Andreas Reckwitz hat jetzt einen sehr schönen Begriff geprägt, des einbettenden Liberalismus. Also, dass der Liberalismus in Regelsysteme eingebettet werden muss. Das scheint mir eine sehr treffende und auch zukunftsweisende Formulierung. Die Frage ist eben immer, ob man als Gesellschaft den Akzent auf die Einbettung oder auf den Liberalismus setzen will. Und ich glaube, da ist immer die Gefahr, auf der einen oder anderen Seite zu übersteuern. Und das politische Spiel ist das Spiel um dieses Gleichgewicht.
Mal ganz kurz, damit wir auf die Banalitäten dieses Tages kommen. Diese Steuerung, dieser Steuerungsversuch, der da jetzt ganz konkret da ist. Würden Sie sagen, das ist im Rahmen oder ist das eigentlich eher ein verzweifelter Versuch, indem man versucht irgendwie das Meinungsspektrum sozusagen vom Hass zu befreien im Netz mit großen Kollateralschäden, was die Meinungsfreiheit angeht?
Ich bin immer im Zweifel für die Erhaltung der Meinungsfreiheit und für das Ertragen dieser Dinge, die sehr misslich, die sehr verletzend und teilweise auch offen kriminell sind. Und was besonders interessant in diesem Fall ist, dass das ja KI-Mittel tun müssen und tun werden.
Also dass künstliche Intelligenz.
Dass die künstliche Intelligenz nun der Status und die Hoffnung ist, dieses Regelsystem zu implementieren und gerade im Bereich der Sprache, der Ambivalenz, der Ironie, der Formen, wie man Menschen beleidigen kann, würde ich sagen, diese Hoffnung ist weitenteils eine falsche Hoffnung, weil sie die Komplexität der Sprache völlig außer Acht lässt.
Es gibt das Netz, um böse Sachen zu posten. Es gibt den Rap, um böse Sachen zu singen. Gehört Bushido auf den Index? Das fragen wir gleich. Jetzt kommt wieder dieser Moment im Radio. Da könnten die Leute denken, der Moderator hat Tourette. Hat er nicht. Ich muss Wolfram Eilenberger und Ihnen, die Sie uns zuhören, nur mal eben zitieren, worum es geht. Textzeilen des Rappers Bushido. Seit einer Stunde muss sich das Bundesverwaltungsgericht damit beschäftigen. Also hier kommen mal ein paar Beispiele. Keine weiße Weste, bleibe eine Bestie. Ich zerfleisch dich und verbrenne deine Leichenreste. Oder ich ramme deiner Schwester meinen Schwanz in ihr Maul. könnte man hören, solche Zeilen auf Bushidos Album Sonny Black. Und auch solche Stellen, Homosexuelle werden grundsätzlich als Schwuchteln oder wahlweise Schwanzlutscher bezeichnet und Frauen sind Bitches, Fotzen und Nutten. Jetzt höre ich aber auch auf. Die Bundesprüfstelle hat nämlich auch gesagt, hört mal auf damit, dieses Album gehört auf den Index. Und jetzt müssen die Bundesrichter heute entscheiden, hat die Bundesprüfstelle damit recht? Wolfram Eilenberger, hat sie?
Ich würde sagen, es gibt in dieser Diskussion ein spielerisches und ein ernstes Element. Das Spielerische ist das Element des kalkulierten Tabubruchs, das diese Rapper suchen, um Aufmerksamkeit zu haben. Bushido freut sich über dieses heutige Verfahren. Das wird ihm sehr viele Platten verkaufen. Er ist wieder in den Schlagzeilen. Und der Rap und wie viele andere Kunstgattungen leben von der Tanz an diesem Tabu. Und ich glaube, wir sollten jedem Künstler diesen Weg in die Erbärmlichkeit nicht versperren, sondern erlauben, ihn aber als solchen markieren.
Ich fand interessant, wie die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, mir bekannt geworden durch die Ärzte in den 80er, 90er Jahren, dass die sagt, wir würden nie etwas auf den Index setzen, wenn wir sicher sind, dass Kinder und Jugendliche erkennen können, dass es sich da um Kunstfiguren handelt. Also wenn die das nicht für bare Münze nehmen. Jetzt sagt man hier, nee, ist nicht so. Also die Sorge, dass dann irgendwie auf den Schulhöfen grundsätzlich der Eindruck entsteht, Frauen sind halt Bitches.
Ja, diese Grenze zwischen Fiktion oder Kunst und Realität liegt ja in ihrem Wesen, dass sie nicht klar zu ziehen ist und dass es da einen Übertrag in beiden Seiten gibt. Und deswegen halte ich sogar aus philosophischen Gründen nicht so viel von dieser Grenzziehung, weil sie nie hart zu bestimmen ist und letztlich selbst eine fiktive Grenze sein muss. Ich glaube, was junge Menschen wollen, ist gerade in der Adoleszenz gewisse Männlichkeits- oder auch Weiblichkeitsideale zu übersteuern, auszutesten, auch vielleicht im Sinne von fantastisch auszugestalten. Das hat oft auch mit Gewaltfantasien und Herrscherfantasien zu tun. Der Rap bedient diese Fantasien und für mich ist das Problem nicht so sehr, dass das in 2, 3, 4, 5 Texten von Künstlern propagiert wird, man könnte sagen bedient wird, sondern dass das in den jeweiligen sozialen Interaktionen eben eingehegt bleibt, dass man weiß, was man da tut, was man hört. Und das ist, glaube ich, nicht durch Gesetze zu regeln, sondern einfach durch die Form, wie wir miteinander sind. Und ich sehe den Rap da eigentlich nicht als große Gefahr, das Miteinander, das muss ich sagen.
Gibt es denn überhaupt Gefahren, die Sie sehen und wo sich zum Beispiel eine solche Bundesprüfstelle lohnt? Ich habe ja den Eindruck, das ist sowieso fast schon so eine Art Qualitätssiegel, die vergeben. Ja? Also da müsste man in der Konsequenz ja eigentlich zu dem Schluss kommen, lasst uns das einfach lassen.
Also wir sind jetzt wieder in dem Bereich Regulierung und Freiheit. Nicht? Das ist unser großes Thema. Ich glaube, es gibt in der deutschen Geschichte und aus unserem Selbstverständnis natürlich Bereiche, die regulierungsbedürftig sind. Das hat was mit Rassenhass zu tun, wahrscheinlich mit anderen Effekten. Ich glaube aber auch, dass man innerhalb dieser Prüfungsstelle dieses Spiel des Tabubruches verstehen, begreifen und mit in die Bewertung einbeziehen muss. Und auch da würde ich sagen, muten wir uns den ein oder anderen unschönen Effekt zu, aber bewahren wir das, was wir wollen, nämlich die Freiheit der Äußerung.
Interessant ist ja auch, wie sich da die Dinge verschieben. Ich habe jetzt durch die Recherchen zu dem Thema gesehen, das letzte Mal, dass das Bundesverfassungsgericht sich mit dieser großen Frage der Kunstfreiheit beschäftigt hat, war 1990. Da ging es um Josephine Mutzenbacher. Mhm. Also so eine pornografische Darstellung, weiß ich nicht, also Jahrzehnte, 100 Jahre alt. Da ging es vor allem um das Problem, dass es sich da um eine Minderjährige drehte in dieser Darstellung, wo man heute sagen würde, also mit dem heutigen Blick, worüber regt ihr euch auf? Ja. Jetzt frage ich mich bei Bushido und anderen, werden wir da in 15, 20 Jahren mal raufgucken und sagen, dass man sich darüber damals aufgeregt hat? Also findet da so eine Verschiebung statt? Was in gewisser Weise aus einer heutigen Perspektive problematisch wäre, wenn ich mir vorstelle, dass man denkt, oh, sowas ist doch ganz normal.
Ja, es gibt sicher Verschiebungen in dieser kulturellen Horizont, aber die müssen ja nicht im Sinne von Tiefpunkt und Höhepunkt gedacht werden, sondern vielleicht von wandernden Zonen. Es war teilweise indexwürdig, die Erotik zu besprechen, auch die erotische Befreiung der Frau. Jetzt ist es offenbar so, dass es um homosexuellen Rechte geht, teilweise vielleicht auch um Mann-Frau-Beziehungen in einem anderen Sinne. Das heißt, ich glaube, es geht weniger darum, dass da ein absoluter Tiefpunkt erreicht werde, der nicht überbietbar wäre, sondern dass die Gesellschaft für verschiedene Zonen Inhalte des Tabubruches sensibilisiert ist. Und der Rap ist beispielsweise mit der homosexuellen Feindlichkeit eine der derzeit besonders große Sensibilitäten entweckt.
Für mich stellt sich auch die Frage, wird eigentlich immer alles krasser oder werde ich einfach nur älter?
Mein Lieblingsspruch, ich glaube, ich habe ihn hier auch schon mal gesagt, aber das ist das, woran ich mich täglich fast festhalte von Karl Kraus. Wenn es einen Tiefpunkt gäbe, hätten wir ihn längst erreicht. Das ist etwas, woran man sich in jeden Tag ein bisschen hochziehen kann.
Heute an meiner Seite Wolfram Eilenberger, früher Chefredakteur des Philosophie-Magazins. Davor unter anderem, habe ich richtig in Erinnerung, beim Magazin Cicero.
Ja, das ist richtig.
Das ist jetzt eine rein biografische Verordnung. Ich will Sie nicht verantwortlich machen, denn es war im Cicero, dass die Geschütze gegen Angela Merkel weiter aufgefahren wurden. Roland Koch hat sich da jetzt zu Wort gemeldet, der frühere Ministerpräsident von Hessen. Er wirft der Kanzlerin mangelnde politische Führung vor. Friedrich Merz hat seine Salven ja bereits abgelassen. Und dann gab es am Abend die Replik von Daniel Günther, dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, im ZDF.
Ich glaube, das ist eine Debatte, die im Moment gerade von älteren Männern geführt wird, die vielleicht nicht ihre Karriereziele erreicht haben in ihrem Leben. Aber das ist eine Sache, die sollten sie mit sich persönlich ausmachen und das sollten sie jetzt nicht in die CDU reintragen.
Sie sollten das nicht in die CDU reintragen, Wolfram Eilenberger. Sagt er, was sagen Sie?
Na, zunächst einmal ist ja festzuhalten, dass selbst in der CDU offenbar der alte weiße Mann jetzt eine Figur ist, die rhetorisch zum Einsatz gebracht wird, obwohl kein Argument genannt wird. Ich habe jetzt nicht genau gehört, was Herr Günther an diesen Argumenten von Herrn Koch oder den anderen falsch fand.
Ich meine, das Interview war noch ein bisschen länger. Wir haben jetzt gemeinerweise natürlich auch diesen Ausschnitt gewählt. Aber interessant finde ich diesen Hinweis. Ich habe gestern auf Twitter dann gesehen den Applaus, den Daniel Günther, CDU-Mitglied, CDU-Ministerpräsident von ganz vielen Leuten bekommen hat, bei denen ich bei vielen sicher bin und zum Teil sogar weiß, dass sie nie im Leben CDU gewählt haben, das auch nie vorhaben. Wo ich mich dann auch immer frage, für die Strategie der CDU, ist der Applaus der linksliberalen Kommentatoren wichtig für ihr Spitzenpersonal oder brauchen die nicht eigentlich sogar genau diese Leute, die so polarisieren wie die Kochs und die Merzens?
Ich hätte vielleicht noch eine dritte Deutung bezüglich dieses Applauses. Es gibt eben eine Art Erosionsangst in der Mitte, dass man, auch wenn man die Volksparteien selbst nicht wählen würde, man will, dass sie weiter existieren und dass man das Gefühl hat, dass die CDU eben jetzt den Weg der SPD geht, diese Erosion. Und das macht vielen, vielen Menschen Angst. Und ich glaube, es gibt da ein Stabilisierungsbedürfnis und man kann den Einsatz von Herrn Günther als einen stabilisierenden Einsatz in diesem Sinne deuten.
Hm. Wenn es denn hilft. Ne? Sie haben die Sozialdemokraten aufgeführt, die Taz, die Tageszeitung in Berlin, spielt damit heute auf dem Titel Verlieren, Stänkern, Absägen, die Sozialdemokratisierung der CDU. Hm. Das ist jetzt der sarkastisch-böse Kommentar, aber wenn man das mal so politisch-soziologisch versucht einzufassen, vielleicht passiert das in der Tat gerade, was die Sozialdemokraten seit Jahren erleben, was viele westeuropäische Volksparteien erleben, dass sie die Bindekraft nicht mehr haben, die sie früher hatten. Dass wir jetzt auch bei der CDU erleben, dass in der Zeit, in der die Macht bröckelt, also dieser gute alte CDU-Kitt, dass eben auch die Bindekraft der CDU verloren geht und zwar dauerhaft.
Ja, ich glaube, dass Sie sagen, dass die Macht bröckelt, das ist entscheidend auch für die Diagnose, die sicher nicht monokausal ist, sondern ist eine Konstellation von verschiedenen Faktoren. Sicher ist es so, dass ein Machtvakuum da ist, das nicht plausibel gefüllt ist von Frau Annegret Kramp-Karrenbauer und das bringt Aggression, das bringt auch Ambition mit sich. Dann gab es und gibt es wohl immer noch einen Schlüsseleffekt der Entfremdung von gut 30% des Wählerpotenzials der CDU, die mit der Flüchtlingskrise von 2015 einhergeht und die nicht richtig kommunikativ bearbeitet ist. Ich glaube auch insgesamt, dass die Position, die Frau Merkel einnimmt, die eines kommunikativen Rückzugs, ich möchte fast sagen, eines Alleinlassens der Bevölkerung ist, sie ist im außenpolitischen Bereich stark wahrgenommen, kommunikativ. Innenpolitisch ist sie eigentlich inexistent mittlerweile. Und das ist schon ein bemerkenswerter Vorgang. Und drittens kann man sagen, dass die Strategie der Visionslosigkeit, auch der Dethematisierung und Demobilisierung von Demokratie jetzt ein bisschen zurücksteckt, weil wir sehen ja auch, dass die Erschließung neuer Wählerfelder beispielsweise in Thüringen sich gegen die CDU, ja gegen die Volksparteien an sich wendet.
Das passt in gewisser Weise zu dem, was wir vorhin besprochen haben und Ihren Gedanken der Rückkehr der Regulierung. Also das, was Angela Merkel gemacht hat, war ja ganz lange modernes Regieren. Mhm. Also ohne große Widerstände oder vielmehr da, wo Widerstände sind, sie vereinnahmen, aufnehmen.
Was Barack Obama leading from behind nannte, ja. Also nicht vorgeben, sondern eben nachträglich noch rationalisieren.
Ja, wer weiß, vielleicht wenn Barack Obama 14, 15 Jahre Bundeskanzler oder amerikanischer Präsident gewesen wäre, dass dann auch ähnliche Ermüdungsentscheidungen entstanden wären, wie wir sie jetzt beobachten. Die Frage ist nur, Sie haben gesagt, es gibt dieses Bedürfnis nach Mitte, ja, und nach einer Stabilität der Mitte. Müssen wir da so ehrlich sein und sagen, verabschiedet euch, denn wir kriegen diese vereinnahmende Mitte nicht mehr hin. Es wird wieder stärker in kleinere Gruppen gehen, in Partikularinteressen, die dann untereinander aushandeln müssen.
Na, ich bin nicht sicher, ob man die Verlust der Mitte und die Angst davor gleichsetzen muss mit dem Verlust der Volksparteien. Es könnte ja sein, dass sich innerhalb der Mitte ein neues differenziertes Spektrum auftut, wie es beispielsweise in der Schweiz der Fall ist. Da haben sie die Grünen, aber sie haben auch eine neue Partei, die Grünlis, die Grünliberalen, die innerhalb der Mitte noch eine neue Positionsstelle besetzen. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir die Mitte an sich als politischen Adressaten verlieren, aber es kann sein, dass sich innerhalb dieser Mitte im Parteienspektrum noch weiteres tut.
Und dann verändert sich letztendlich die Frage, wo wir Dinge eigentlich aushandeln. Wir waren es bisher gewohnt, dass innerhalb dieser beiden großen Volksparteien, Union und SPD, dass viele politische Streitfragen davor schon mal sozusagen vorsortiert wurden. Wahrscheinlich findet das jetzt, das wäre vielleicht der positivste Gedanke dabei, das stärker wieder in den Parlamenten statt.
Das könnte man erhoffen. Natürlich ist der neue Ton, der in die Parlamente mit der AfD einzieht, nicht unbedingt einer, der ist kontrastreich, aber er ist nicht unbedingt produktiv. Das heißt, er ist in gewisser Weise belebend, aber auch aufbringend und teilweise hetzend. Das ist eine schwierige Konstellation. Aber natürlich muss man sagen, dass die SPD einen Gang gegangen ist in den nächsten 10 Jahren, die überhaupt nicht mehr plausibel ermessen lässt, wie diese Konstellation der beiden großen Volksparteien in Zukunft noch für diese Republik verbindlich sein soll.
Die Serie Brexit läuft seit 3,5 Jahren ganz real in Großbritannien. Die letzte Staffel Do or Die mit Boris Johnson in der Hauptrolle lief ganz gut an, hatte dann zuletzt wieder ihre Längen. Aber bitte nicht abschalten, der Plot nimmt eine unerwartete Wendung. Wolfram Eilenberger, es gibt Neuwahlen am 12. Dezember. Kommt jetzt das große Finale?
Das wäre eine verfrühte Hoffnung. Auf jeden Fall ist diese Situation der absoluten Selbstblockade gebrochen. Man kann sagen, so ein Knoten zerschlagen worden. Und man kann auch sagen, dass Boris Johnson sein Ziel erreicht hat, diesen britischen Lachs doch noch irgendwie zum Laichplatz des Brexit zu bringen. Wahrscheinlich jetzt über eine Neuwahl, aus der er doch sehr wahrscheinlich als Sieger hervorgehen wird.
Wahlen sind ja immer dann gut, wenn die Alternativen klar sind. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gegeben ist. Also haben die britischen Wählerinnen und Wähler, wenn sie dann am 12. Dezember hingehen, eigentlich die Möglichkeit, das auszudrücken, was sie wollen und dafür entsprechende Parteien zu wählen?
Die Komplikation, die ich sehe, ist natürlich im Mehrheitswahlrecht. Wenn man sagt, der Brexit ist die entscheidende Wahlfrage, so kann es immer noch sein, dass eine Mehrheit der Briten nicht für den Brexit sind, aber eine Regierung ins Parlament wählen, die diesen Brexit exekutieren wird. Das hat einfach damit zu tun, dass die Tories im Mehrheitswahlrecht relational viel mehr Zuspruch, viel mehr Parlamentarier bringen werden. Das heißt, es ist eigentlich schwierig zu sagen, was diese Abstimmung in Bezug auf die Brexit-Thematik wirklich sagt. Und deswegen ist ja auch die Forderung nach einem Referendum innerhalb dieses Wahlsystems eine besonders vernünftige.
Ja, wäre wahrscheinlich die gute Kombination gewesen, beides anzubieten. Denn in der Tat, also erste Frage wäre natürlich, Labour hat daran lange Zweifel gehabt, vor allem Jeremy Corbyn, dass Brexit die entscheidende Frage ist für die Leute. Da war ja irgendwie die Hoffnung bei den britischen Sozialdemokraten, eigentlich geht es den Leuten um was anderes. Weiß ich nicht, muss man sehen. Aber wenn Brexit die entscheidende Frage ist, im Mehrheitswahlrecht, Sie haben es angesprochen, die Tories von Boris Johnson sind jetzt so irgendwie bei etwas über 30%, vielleicht 35%. Nach der Logik, the winner takes it all, der Wahlkreis geht an den Kandidaten, der die meisten Stimmen hat, kann Boris Johnson am Ende einen Erdrutschsieg einfahren, weil sich die anderen Parteien, also gerade Labour und Liberaldemokraten, aufsplitten. Ja. Das heißt, wir haben dann einen Premierminister mit einer Supermehrheit im Parlament, mit einem ganz miserablen Votum im Rücken. Das ist eigentlich, also wenn wir wirklich die Stimmen zählen, das ist doch eigentlich der Stoff für die nächste Krise.
Ja, das ist angelegt. Es ist auch sicher das Kalkül von Boris Johnson. Aber ich glaube, wir diskutieren immer Boris Johnson, diese schlecht frisierte, narrenhafte Gestalt, von der wir alle nicht verstehen, was sie soll. Ich glaube, wir müssen auch mal diskutieren, wie es sein kann, dass dieser Premier keinen plausiblen Gegner in der politischen Konstellation von Großbritannien findet. Wie schwach Labour, wie schwach die Liberaldemokraten sein müssen, wenn sie dieser Gestalt, die so offensichtlich auch selbst verwirrt ist, nichts Plausibles entgegensetzen müssen. Ich denke, was wir sehen werden, ist, dass von der Konzentration auf Boris Johnson, die wir jetzt gesehen haben, wir auch ein bisschen stärker in Blick nehmen müssen, was tun die anderen und wen haben sie zu bieten. Mhm. Und das Angebot ist leider sehr schwach.
Also ich hätte da einen Geheimtipp, aber allein die Tatsache, dass es jetzt zumindest aus deutscher Perspektive ein Geheimtipp ist, Joe Swinson, die Vorsitzende der Liberaldemokraten, ist so ein bisschen so ein Annalena Baerbock-Typ, auch, glaube ich, das gleiche Alter, die ja auch so ein bisschen die Hoffnung hat, dass sich da alle jetzt versammeln hinter ihr, hinter den Liberaldemokraten. Wahrscheinlich müsste man, aber jetzt sind wir wirklich schon so im politisch-strategischen House of Cards denken, die müssten jetzt richtig klug die Wahlkreise absprechen, Liberaldemokraten und Labour. Und dann würde aus dieser Wahl indirekt eine Brexit-Abstimmung. Problem ist bloß.
Aber Sie sehen, wir sind wieder bei diesem Thema, wer besitzt die Mitte? Weil die Mitte ist da. Kann sie Labour noch besetzen? Offenbar nicht plausibel in dieser Weise. Und wie können die Liberalen in diese Lücke stoßen, wenn überhaupt? Das ist im britischen Mehrheitsrecht noch sehr viel problematischer als in anderen. Aber dass die Mitte und vielleicht auch die Mehrheit gegen den Brexit da wäre, das vermutet jeder. Das ist eine organisatorische Frage, wie sich das politisch zeigt.
Ja, und das ist natürlich dann ein himmelschreiendes Defizit von politischen Systemen, wenn da etwas da ist und es gibt kein politisches Ventil. Also es gibt keine Möglichkeit, etwas zu wählen, was man will. Oder man wählt etwas und kriegt am Ende was ganz anderes raus. Das ist meine große Befürchtung bei diesen Neuwahlen. Insofern ein kleines bisschen nachvollziehen, dass Labour da so zögerte, natürlich aus eigenen taktischen Erwägungen vor allem. Tja, was machen wir denn jetzt? Weil ich wollte gerade sagen, das nächste Problem ist ja auch, Brexit ist ja auch so ein Scheunentorbegriff. Wir wissen ja genau, das Problem ist, dass eigentlich schon die Frage ist, was meinen wir denn eigentlich damit, wenn wir ihn wollen?
Und das ist ja auch noch nicht klar. Darüber kann wahrscheinlich auch nicht klar abgestimmt werden. Andererseits muss man sagen, man kann als Deutscher vieles tun, aber den Briten Tipps darüber geben, wie sie ihre Demokratie gestalten. Das müssen dann vielleicht doch andere tun.
Ach, ich finde jetzt aber so 70 Jahre danach mit diesem erfolgreichen Grundgesetz.
Nee, die haben schon eine ganz gute, lange Tradition der Freiheit. Die kann man ernst nehmen und ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sie sich da noch auf eigenen Schopfe in die Vernunft ziehen.
Okay, aber ich würde einen Exportschlager anbieten, Bundesverfassungsgericht. Also irgend so eine Instanz, die sagt, wenn die demokratischen Institutionen sich verhaken und nicht so richtig vorankommen, ist schon nicht schlecht.
Ist toll in Deutschland, ist nicht so gut in Polen, in den anderen Ländern. Auch diese Institution ist nicht vor den Angriffen gefeit, die Politik selber in sich birgt.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, der Tag mit dem Philosophen Wolfram Eilenberger. Selten dürfte eine Vorlesung mit dem knackigen Titel Ökonomie 2 so viel Aufmerksamkeit bekommen haben wie die an der Uni Hamburg seit diesem Semester. Immer mittwochs, immer 12 Uhr, also auch heute. Dozent, ein gewisser Bernd Lucke, seinerzeit Gründer der AfD, weswegen die ersten beiden Vorlesungen so massiv gestört wurden, dass Lucke sie abbrechen musste. Heute ist der dritte Versuch. Herr Eilenberger, hören wir mal, wie es bisher lief. Vor Ort ist unser Korrespondent Axel Schröder. Was können Sie uns denn da berichten aus Hamburg? Normale Vorlesung bisher?
Naja, normal würde ich das überhaupt nicht nennen. Ich stehe hier direkt vor dem Gebäude, wo die Vorlesung stattfindet. Das ist abgesperrt mit den sogenannten Hamburger Gittern, also diesen rot-weißen Absperrgittern, dahinter Polizei. Auf jeden Fall den Helm haben sie dabei, nicht auf dem Kopf. Also massives Polizeiaufgebot, auch, na, ich sag mal, 50, 60, 70 Protestierer hier vor dem Gebäude. Aber es ist alles ruhig und es hat auch noch keine Kundgebung gegeben. Die Vorlesung findet also statt, ganz normal, wenn man so will, aber eben unter massivem Polizeischutz. Mhm.
Wolfram Eilenberger, das wurde ja viel diskutiert in den letzten 2-3 Wochen in der Republik. Fragen der Toleranz, der Meinungsfreiheit, des politischen Engagements. Wo würden Sie sich da verorten?
Na, ich würde sagen, dass diese Freiheit der Lehre ganz massiv und wichtig ist für unsere Gesellschaft und dass sie wirklich mit allen Mitteln geschützt werden muss. Und ich kann in mir kein Argument finden und ich habe auch noch keins gehört, dass Herrn Lucke das Recht verweigern sollte, über Ökonomie an der Uni Hamburg zu sprechen.
Mhm. Die Argumente, die da laut fallen, Axel Schröder in Hamburg, kommen ja vom AStA und eben auch von vielen Studierenden, die sich dann diesen Protesten anschließen, die sagen, das war im Prinzip der Wegbereiter für das große politische Problem, das wir heute haben, namens AfD als rechtspopulistische und eben in Teilen rechtsextreme Kraft.
Ja, also das ist der eine Punkt, dass gesagt wird, Bernd Lucke war eben der Wegbereiter für die AfD und hat sich in der Vergangenheit bis zu seinem Ausscheiden oder seinem Austritt aus der AfD eben nicht dezidiert genug gegen die rechtsextremen Tendenzen in der AfD abgegrenzt. Er hat das sozusagen in Kauf genommen, gern, um eben bestimmte Wählergruppen anzusprechen. Das ist der eine Vorwurf. Und ich habe hier gerade ein Flugblatt in der Hand. Dort heißt es, die Verbindung von klassischen Marktradikalen wie Bernd Lucke und autoritären Rechten in der AfD war und ist kein Zufall, sondern entspringt der gemeinsamen Anbetung von Auslese und Unterwerfung in Form von kulturell determiniertem Rassismus. Aha. So steht es hier im Flugblatt. Also nicht nur eine Kritik daran, dass Bernd Lucke die AfD auf den Weg gebracht hat und sie lange geführt hat, sondern eben auch an seiner Auslegung der ökonomischen Theorie, die hier zu einem Marktradikalismus führen würde, so die Studierenden, viele der Studierenden hier.
Skeptischer Blick bei Wolfram Eilenberger.
Ja, natürlich muss man da skeptisch sein, insbesondere wenn man die Entwicklung, die die AfD genommen hat, insbesondere wenn man die Thüringenwahl und was Herr Höcke vertritt, sieht, das ist nun alles andere als ein marktradikaler Ansatz, das ist ein völkischer, etatistischer, gemeinschaftsgebundener Ansatz, und dass Herr Lucke sich aus dieser Partei verabschiedet hat, dass er von diesem Tiger abgeworfen wurde, hat sehr viel damit zu tun, dass die AfD sich ganz weit weg entwickelt hat, fast konträr zu den Gründungsimpulsen von Herrn Lucke oder von Herrn Hans-Olof Henkel. Das war eine Anti-Euro-Partei, es war eine Marktpartei, die liberale Prinzipien des Marktes in den Vordergrund gerückt hat. In der Tat, was wir jetzt haben, ist eine AfD, die Gemeinschafts-, die Völkisches-, die Kollektives-Denken und starke staatliche Regulierung dieses Marktes fordert. Das heißt, diese Asta-Leute sollten sich vielleicht auch ein bisschen besser orientieren, welchen Weg die AfD eigentlich genommen hat.
Ich finde ja auch einen Aspekt interessant in dieser ganzen Debatte. Ich würde den mal einleiten mit selbst wenn. Also selbst wenn man auch Bernd Lucke dies oder jenes vorwerfen kann, allein die Tatsache, diese Struktur geschaffen zu haben, die ihm dann entglitten ist, diese Möglichkeit im demokratischen Diskurs, im öffentlichen Raum, dass man Leuten auch eine Rückkehr ermöglicht. Selbst wenn man konstatiert, da gab es irre Momente, irre Läufe, die sollte eigentlich immer da sein.
Ja, das ist das eine, dass man eine gewisse Großherzigkeit hat gegen Menschen, die sich wieder in ihren Beruf zurückfinden wollen, der damit nicht unmittelbar verbunden ist. Und das zweite ist, dass man Menschen auch sehr schwer für etwas verantwortlich machen kann, was sie in die Welt gesetzt haben und dann eine sehr andere Wendung nahmen. Das ist ja ethisch auch nicht unproblematisch. Wir würden ungern für unsere Kinder in jeder Form verantwortlich gemacht werden, wenn sie sich in eine andere Richtung entwickeln, als wir das planen.
Axel Schröder.
Ja, und das muss man natürlich auch dazu sagen, das sehen natürlich viele der Studierenden in Hamburg auch ganz genauso. Und was wäre denn dagegen einzuwenden, hier Veranstaltungen auf die Beine zu stellen von den Lucke-Gegnern, wo man sich genau mit diesen Themen auseinandersetzt und dann eben davon ablässt, Türen aufzudrücken in den Hörsaal, Herrn Lucke und die Studierenden mehr oder weniger zu bedrohen und ihn Nazischwein zu nennen. Also das ist eine Form des Protests. Ich glaube, da schießen sich die Protestierer hier in Hamburg auch ein Stück weit ins eigene Knie und delegitimieren ihren eigenen Protest, der vielleicht auch einen wahren Kern hat oder einen berechtigten Kern, aber die schießen halt doch in den letzten Wochen zumindest weit, weit übers Ziel hinaus, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendjemand begrüßt, hier Vorlesungen unter massivem Polizeischutz weiterhin in Zukunft durchzuführen.
Axel Schröder, live in Hamburg an der Universität. Vielen Dank für diese Einschätzung und auch für diese Information. Die Vorlesung, die dritte des Bernd Lucke, die heute einigermaßen stattfinden kann, allerdings unter großem Polizeischutz, wie wir gehört haben. Wolfram Eilenberger war in dieser Stunde an meiner Seite, der Philosoph, Autor des Buches Zeit der Zauberer über die 20er Jahre. Aber ich habe es ja anfangs gesagt, eben auch Spieler in der Autoren-Nationalmannschaft. Ich habe ganz vergessen, welche Position eigentlich?
Die 10 links im Mittelfeld.
Okay, alles klar. Nächstes Spiel gegen?
Wahrscheinlich den nächsten Gast der Buchmesse. Das sind für uns immer große Länderspiele, aber wir spielen hier auch beispielsweise in Berlin oft gegen Lokalmannschaften und schlagen uns manchmal gut und manchmal auch schlechter.
Alles klar. Vielen Dank, dass Sie sich hier heute bei mir gut geschlagen haben. War mir eine Freude. Und wenn Sie mal Lust haben, Radio live zu erleben, dann können Sie das auch. Immer donnerstags, morgen zum Beispiel wieder, laden wir Sie ein, unser kleines, feines Live-Publikum hier zu sein. Offenes Studio im Deutschlandfunk Kultur. Eine kleine E-Mail genügt. Und wenn auch Platz ist, dann sind Sie hier live dabei. offenesstudio@deutschlandfunkkultur.de ist die Adresse.